Wunderbar.
Scheint zu klappen. Ich bewundere Sie ein bisschen, dass Sie bei dieser schweren Kost oder trotz dieser schweren Kost kommen und ja, diese Fortsetzungsgeschichte, wie Pfarrer Becker vorhin sagte, einfach so mithören von Abend zu Abend. Das ist einfach schön. Ich habe draußen ein paar Dinge auf einen Tisch gelegt und möchte gerade ganz kurz etwas zu sagen. Ich freue mich, in meinem Gemeindebrief zu sehen, die Adresse unserer Kinder-Internetseite entdeckerseiten.com. Wenn Sie Kinder auch mit Hilfe dieser zwei Dinge aufmerksam darauf machen wollen, dürfen Sie die gerne mitnehmen. Das sind so kleine Kärtchen mit der Adresse und das ist ein Kugelschreiber mit der Adresse. Aber ich sage ganz deutlich, der Kugelschreiber ist nicht für Sie, der ist nur für Kinder. Ich selber habe auch keinen davon. Warum soll es Ihnen besser gehen als mir? So, das war das. Und dann geben wir als Europazentrale so ein ganz Mini-Blättchen heraus. Wir sind ja so in den Bergen, deshalb nennt sich das Kilchzimmer Echo. Und ich möchte ganz besonders auf diesen Hauptartikel hier hinweisen. Fink bringt flinke Füße in die KEB. Fink steht für Finanziere Kindermissionare. Ist so ein Programm. Wir haben nämlich einen Spender, das ist, Gott segne alle reichen Leute, kann ich mal nur sagen, wenn sie ein Herz für das Reich Gottes haben, der gibt uns jeden Monat mehrere 10.000 Euro. Und nur deshalb können wir eine Reihe von unseren Mitarbeitern in den östlichen Ländern über Wasser halten. Aber jetzt hat er uns gesagt, er möchte nicht, dass wir von ihm abhängig sind. Und deshalb hat er eine bestimmte Aktion vorgeschlagen, die läuft zunächst bis zum 31.12. dieses Jahres. Er sagt, für jeden Euro, den ihr sammelt, lege ich einen drauf. Wenn Sie wollen, können Sie das unterstützen. Wenn Sie den dazu bewegen wollen, dass er ein paar Euro los wird, dann dürfen Sie diese Aktion unterstützen. Der wird, glaube ich, nicht arm dabei. Aber ich finde das ganz toll. Also der hat ein Kaufhaus, ein Möbelhaus. Er hat zwei verschiedene Geschäfte. Er hat unter anderem ein Möbelhaus. Und ich war da schon drin. Große Plakatwand mit KIB und so weiter. Der gesamte Gewinn dieses Hauses geht ausschließlich größtenteils in die KIB, unterstützt auch noch. Er macht das ganz geschickt. Er sagt, er hatte auch noch zum Beispiel Schulen in Afrika. Er sagt, die Leute, die spenden lieber für Schulen in Afrika als für KIB. Aber ich gebe das meiste an die KIB. Er sagt ja nicht, er hat verschiedene Projekte da. So. Also, Sie müssen nur, wenn Sie das unterstützen wollen, auf die Zahlkarte den Namen Fink schreiben. Ja? Sonst wird das nicht verdoppelt. Außerdem haben wir noch unser Mitarbeiterteam als kleines Foto auch hier drin. Gut. Jetzt kommen wir zu den Kapiteln 13 bis 16 in der Offenbarung. Zahl 666, was bedeutet sie wirklich, das Thema? Aber es gibt noch einiges mehr. Aber wie immer fangen wir an mit unseren drei Sätzen, die wir uns bis hierher gemerkt haben. Und das ist auch die einzige Wiederholung für die, die jetzt zum ersten Mal da sind. Aus den ersten Kapiteln, vom Himmel wird regiert, haben wir gesehen. Die Gerichte Gottes sind echt. Und gestern Abend hörten wir das Ziel, Christus wird wiederkommen und herrschen. Das ist süß. Aber der Weg mag zeitweise bitter sein. Er geht nämlich durch Bedrängnis und unter Umständen auch Verfolgung. So, und jetzt Kapitel 13, der Höhepunkt der antichristlichen Macht. Gestern Abend, das war unser letzter Satz, Kapitel 12 schloss mit diesem Satz, der Drache trat an den Strand des Meeres. Und jetzt sieht Johannes aus dem Meer ein Tier steigen. Und dieses Tier steht für den Antichristen. Die Frage ist, wer ist der Antichrist? Ist er eine Einzelperson? Oder ist ein antichristliches System gemeint? Mit vielen kleineren und größeren antichristlichen Führern, die es zum Teil ja schon gab. Denken wir an Nero, Hitler, Stalin und ähnliche Leute. So, Um die Frage zu beantworten, gucken wir uns zwei Bibelstellen an, die uns hier helfen können. Im zweiten Johannesbrief lesen wir, ist ganz interessant, viele Verführer, ist Mehrzahl, viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer, Mehrzahl, und der Antichrist. Hier ist also das Wort Antichrist wie eine Sammelbezeichnung für eine Vielzahl von Verführern. Ja? Gucken wir uns eine zweite Stelle an. Zweiter Thessalonicher Brief. Zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Das klingt eher nach Einzelpersonen. Ja? Und ich denke, wir können beide Stellen zusammennehmen, sodass wir unter dem Tier zunächst ein antichristliches System zu verstehen haben, das schon zur Zeit von Johannes aktiv war. Ja? Schreibt ja, derselbe Johannes, der die Offenbarung empfangen hat, schreibt ja auch von diesen Verführern und nennt sie Antichrist. Also, zu seiner Zeit bereits aktiv, bis in unsere Zeit aktiv, aber auf dem Höhepunkt, da mag es von einer Einzelperson angeführt werden und vor allen Dingen wird es weltweite Dimension haben. Also so ein Hitler und so ein Stalin, die herrschen doch immer noch nur über einen Teil der Welt, selbst wenn sie selber sich vielleicht da als Weltreich fühlten. Aber das am Ende wird das weltweite Dimension haben. So, und jetzt zurück zur Offenbarung 13 und wir gucken jetzt einfach mal, wie die Offenbarung, wie dieses Kapitel das Tier beschreibt. Sechs Merkmale des Tieres. Erstens, es ist mit unheimlicher Machtfülle ausgestattet. Gucken Sie mal, es hat nicht nur 10 Hörner und 7 Häupter, der Drache gibt ihm zusätzlich seinen Thron und große Macht. Und der Drache ist der Teufel selber. Also dieses Tier ist eine teuflische Großmacht. Zweitens, es geht äußerst brutal und grausam vor, das zeigen die Vergleiche mit Panther, Bär und Löwe. Drittes Merkmal, es hasst Gott. Das zeigen die lästerlichen Namen auf seinen Häuptern. Lästern ist jeder Versuch, Gott die Ehre zu nehmen. Und die wird ihm zum Beispiel so genommen, dass man entweder die Person Gottes oder Jesu verspottet oder dass man eines seiner Werke, wie zum Beispiel Schöpfung oder Kreuzeswerk, verspottet. Dahinter steht blinder Hass gegen Gott. Viertes Merkmal, der Antichrist versteht sich, wie der Name sagt, als anstatt Christus. Ja, er will Christus ersetzen. Und das versucht er, ganz interessant hier zu beobachten, zum Beispiel dadurch, dass er Tod und Auferstehung Christi nachahmt. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet. Wörtlich steht da, wie geschlachtet. Wer am ersten Abend hier war, der mag sich vielleicht noch erinnern, so mit dem genau gleichen Ausdruck wurde Christus in Offenbarung 5 bezeichnet. Als das Lamm auftritt, ja, als Johannes zum ersten Mal das Lamm sieht, heißt es wie geschlachtet. So, das ist also gewissermaßen der Tod des Tieres. Und dann heißt es, und seine tödliche Wunde wurde heil. Hier inszeniert er seine Auferstehung. Wie soll man das verstehen? Sie erinnern sich, der Sieg Jesu am Kreuz war der geistliche Todesstoß für Satan. Für den Drachen, für sein Reich. Und das verkündigt die Gemeinde ja bis in diese Zeit hinein. Und jetzt, in dieser Zeit dann, ruft der Antichrist dazwischen, stimmt nicht, wir sind wieder da. Und auf ewige Zeiten werden jetzt wir regieren. Ich bin der wahre Christus. Der Antichrist setzt sich an die Stelle Christi. Im Grunde war das auch der Inhalt aus dem 2. Thessalonicher Brief, dieser Stelle. So, also das ist das vierte Merkmal. Er ist der anstatt Christus. Fünftes Merkmal, er hat einen riesen Einfluss auf die Welt. Wie heißt es bei Luther? Und die ganze Erde wunderte sich. Wörtlich heißt es, die ganze Erde lief dem Tier staunend hinterher. Die ganze Erde. Es gibt einen globalen Sog zum Tier hin. Diesen Vergleich mal so wählen darf. Das antichristliche Reich ist wie ein großer Staubsauger. Und der Teufel hält sein Rohr auch an unser Herz. Der Sog zum Tier wird an niemandem vorbeigehen. Auch nicht von unserer Gemeinde. Von keiner Gemeinde. Das zeigen modellhaft die Sendschreiben. Der Sog zum Tier wird weltweit sein. Wie ein riesiger Staubsauger. Und darum ist hier große Wachsamkeit nötig. Und das sechste Merkmal: Das Tier fordert Anbetung und erreicht sie auch. Und sie beteten den Drachen an und beteten das Tier an. So, das ist jetzt wieder alles sehr schrecklich im Grunde. Und jetzt wieder typisch Offenbarung, das haben wir jetzt schon viele, viele Mal gesehen. An dieser Stelle kommt nun ein vierfaches, tröstliches Gegeben. Von sich aus hat dieses Tier nichts. Ich sage das nochmal, weil man das kaum glauben kann. Von sich aus hat das Tier null Macht. Alle Macht, die es hat, muss ihm zuvor von Gott gegeben werden. Und das betrifft dann auch die Wirkungszeit des Tieres, 42 Monate. Dann bricht Christus sie abrupt ab. Wir haben gestern gehört, 42 Monate, 3,5 Jahre ist die abgebrochene Zahl. Ja? Dann bricht er sie einfach ab und dann ist Schluss. Es betrifft natürlich dann auch alles, was in dieser Zeit geschieht. Und so ist Vers 7 bitter und tröstlich zugleich. Ihm wurde Macht gegeben. Das Tröstliche, ja? Dieses Wort von Gott gegeben. Das ist das tröstliche Element hier. Und das Bittere ist, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Für die Gemeinde bricht jetzt auf dieser Blütezeit des antichristlichen Reiches, für die Gemeinde bricht die schwerste Zeit an. Die ganz große Bewährungsprobe. Und darum geht es jetzt so weiter, wo Gott es zulässt, da werden manche ins Gefängnis kommen. Manche werden mit dem Schwert getötet werden. Jetzt finde ich ganz interessant. Was brauchen die Gläubigen in dieser Zeit? Normal würde man sagen Kraft, oder? Aber gucken Sie, was die Offenbarung sagt. Geduld und Glaube. Das ist es, was wir brauchen. Geduld heißt nicht weglaufen. Ausharren. Und Glaube heißt Vertrauen in Gott, dass er nach wie vor alles unter Kontrolle hat und zu seiner Zeit dem satanischen Spuk ein ganz schnelles Ende bereiten wird. Glaube auf diesem bitteren Weg ist der immer neue Blick auf Christus und das süße Ziel. Denken Sie ganz am Anfang, bei den Sendschreiben haben wir gesagt, Christus richtet die Gemeinde auf sich aus und auf das Ziel. Mehr brauchen die Heiligen nicht. So, eigentlich ist das ja schon schlimm genug, was wir bis jetzt gehört haben. Aber zu dem Drachen und zu dem ersten Tier sieht Johannes nun ein zweites Tier, eins der gleichen Art, aufsteigen. Und das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Drache, erstes Tier, Antichrist, Und jetzt das zweite Tier, in Offenbarung 16 und 19 wird dieses zweite Tier der falsche Prophet genannt. Diese drei bilden jetzt gewissermaßen die satanische Kopie der göttlichen Dreieinigkeit. Sehen Sie, Satan macht alles nach. Ja, er macht alles nach. Dieser falsche Prophet ist für die Propaganda zuständig. Wieder können wir in diesem zweiten Tier ein ganzes Täuschungssystem falscher Propheten sehen, die zum Teil jetzt schon aktiv sind. Und es kann gegen Ende eine Einzelperson sein. Und das halte ich durchaus für möglich. Diese Person ist jedenfalls die Falschheit in Person. Lamm und Drache zugleich. Äußerlich elegant, charmant, vermutlich kann er ganz fromm reden, aber in Wirklichkeit ist alles satanisch inspiriert. Sein Hauptjob besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Menschen das erste Tier anbeten. Und dazu blendet er die Menschen mit vielen Tricksereien. Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Das Feuer des Wortes Gottes ersetzt der Antichrist durch das falsche Feuer von Zeichen, Wundern und dämonischen Geistern. Er baut sich dadurch eine eigene Anhängerschaft und jetzt auch eine Gegengemeinde auf, eine eigene Gemeinde. Und das Ganze wird auch für Christen verführerisch sein. Wir müssen sehr genau wissen, woran ist die wahre Gemeinde erkennbar? An Zeichen und Wundern? Die produziert der falsche Prophet serienweise. Kein Kennzeichen der Gemeinde. Die wahre Gemeinde ist erkennbar an der Übereinstimmung von Verkündigung und Gottes Wort. Das ist das einzige Kennzeichen. Die Übereinstimmung der Verkündigung mit der Bibel, mit dem Wort Gottes. Und das bedeutet für uns, wir müssen die Bibel kennen, sonst können wir die Übereinstimmung nicht feststellen oder eben das Gegenteil nicht feststellen. Ja, wir müssen die Bibel kennen. Heutige Fastfood-Christen, die machen es sich leichter, wenn sie jetzt schon ihre Ernährung umstellen. Losung ist gut, aber Losung allein reicht nicht aus. Das zweite Tier verführt durch die Zeichen und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem ersten Tier. So, Bild. Was heißt Bild? Bild steht wohl für diesen ganzen lästerlichen Gottes- oder besser Götzendienst des Antichristen, in dem er sich als Gott verehren lässt. Aber der Antichrist hat offensichtlich ein Problem. Die Verehrung verliert nämlich immer wieder an Wirkung. Sie muss immer wieder neu mit Leben gefüllt werden. Dafür ist der falsche Prophet zuständig. Und es wurde, Vers 15, und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeten, getötet würden. Dem Bild Geist verleihen bedeutet wohl oder bezeichnet wohl die pausenlose Aktivität des falschen Propheten, den antichristlichen Gottesdienst zu einem pulsierenden Ereignis zu machen. Der muss lebendig sein, der muss kraftvoll sein, der muss Leute auf allen Ebenen ansprechen. Das Bild muss reden. Das ist seine größte Angst, dass dieses Bild aufhört zu reden, aufhört die Leute anzusprechen. Zusätzlich konstruiert er dieses satanische System so, dass diejenigen, die sich verweigern, bei diesem Gottesdienst mitzumachen, getötet werden. Fassen wir das mal kurz etwas zusammen, was dieses zweite Tier ausmacht, wie es arbeitet. Es verkündigt satanisches Gedankengut, wohl vermischt mit biblischen Worten. Es fördert eine antichristliche Religion, die kann zu Beginn christlich angestrichen sein. Kann durchaus sein, dass die Kirche eingeladen wird, bei den Veranstaltungen des Antichristen am Ende den Segen zu sprechen. Hat er wahrscheinlich nichts gegen. Das Tier verführt durch Zeichen und Wunder. Es verbreitet Angst und Druck. Wer nicht mitmacht, wird getötet. Und es vereinigt alle zu einer neuen Gesamtheit. Und es macht, dass sie allesamt sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Dieses Zeichen, da wird gerne und viel spekuliert, ja, was das wohl sei, ob uns da vielleicht ein Chip eingepflanzt wird. Das mag sein, aber wisst ihr, das ist nicht das Entscheidende hier. Vielleicht sollte man mal zuerst sehen, dass nicht das Tier seinen Anhängern dieses Zeichen gibt, sondern gucken Sie mal genau hin. Wer gibt wem hier das Zeichen? Es macht, also das Tier bewirkt etwas, ja, es beeinflusst, aber sie geben sich das Zeichen. Sie machen sich das Zeichen. Ja? Das Tier hat die Gesellschaft zu glühenden Anhängern geformt und die Menschen wollen das zum Ausdruck bringen. Es ist wieder zugehören. Kürzlich war ich bei jemandem zu Besuch, kommt ein 12-Jähriger mit einem dicken Schal um den Hals herein. Ich sage so teilnahmsvoll, hast du Halsschmerzen? Nein, das ist doch ein Bayern-München-Schal. Oh, wei, oh, wei. Da bin ich ja voll ins Fettnäpfchen getreten. Aber ich habe gedacht, ach, guck an, das ist ein gutes Beispiel hier. Ich kann mir vorstellen, hier wird es ähnlich sein. Die Menschen müssen nicht gezwungen werden, als glühende Anhänger des Tieres zeigen sie stolz das Zeichen. Wir gehören dazu. Und was mich erschüttert hier, auch die Kleinen, auch die Kinder geben sich selbst das Zeichen des Tieres. Lasst uns Kinder für Christus gewinnen, bevor der Antichrist sie erreicht. So, wer nun dieses Zeichen nicht hat, wer kein glühender Anhänger des ersten Tieres ist, der kann in diesem satanischen System wirtschaftlich nicht überleben. Der wird geschnitten, der wird nicht eingestellt, der kriegt keine Wohnung vermietet, der wird von diesem System einfach ausgeschlossen. Und das bedeutet Armut. Und das bedeutet Hunger. Ganz interessant, in den Sendschreiben, die Gemeinde in Smyrna, die wurde verfolgt und war gleichzeitig arm. Ich kenne deine Armut, sagt Jesus am Anfang. So, und jetzt kommt der berühmte Vers 18. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Was heißt 666? Die Zahl, wir haben schon manche Zahlen jetzt so kennengelernt, ja, die Zahl 6 bedeutet, klingt jetzt etwas banal, ist aber wirklich so. Die Zahl 6 bedeutet nicht 7. Das ist ganz wichtig. 7 bezeichnet ja die Fülle, die Vollkommenheit, deshalb auch die göttliche Wirklichkeit. Ja? 6 bezeichnet die Unabgeschlossenheit. Vollkommenheit ist nicht erreicht. 6 ist die Zahl eines Möchtegern-Gottes, der versucht, Gott so nahe wie möglich zu kommen, es aber nicht schafft. 6 ist die dämonische Nachäffung der 7. Unsere Väter sagten, das Tier schweift um die 7 herum. Ich finde das ein ganz toller Satz. Das Tier schweift um die sieben herum. Fast perfekt und deshalb verführerisch. Ihr Kindergottesdienstmitarbeiter, gestern habe ich euch einen Tipp gegeben, jetzt komme ich dazu. Wie groß war Goliath? Das hat doch alle schon mal erzählt, die Geschichte. Wie groß war Goliath? 6 Fuß und eine Handbreit. Dieser fast 7 Mensch war ein Modell des Antichristen. Gotteslästerer Goliath war allerdings nur eine 6 und eine Handbreit. Hier haben wir 666, die satanische Kopie der Dreieinigkeit, und Gotteslästerung in höchster Potenz. Aber wir sollen uns nicht blöffen lassen. Es ist die Zahl eines Menschen. Das ist alles bloß Bluff, was er macht. Es kommt der Tag, da schleudert der Herr Jesus einen Kieselstein. Und das ganze antichristliche Reich und der Antichrist, der fällt tot um. Und sein Selbstvergottungssystem mit ihm. Und darum hat die Offenbarung auch gar nichts weiter mehr zu diesem antichristlichen Reich zu sagen. Es ist mächtig, es kann auch Angst machen, aber es ist vorübergehend. Kaum wird die Blütezeit des antichristlichen Systems beschrieben, geht der Blick auch schon auf sein Ende. Ich finde das richtig herrlich, dass das so in der Offenbarung ist. Und so kommen wir jetzt zu Kapitel 14. Und wenn wir, vielleicht noch einen Moment zurück, wenn wir die Hauptaussage dieses Kapitels herausfinden wollen, dann hilft es zu fragen, welche Wörter treten gehäuft auf? Oder zum Beispiel, auch eine gute Frage, ich sage Ihnen das auch gerade mal so, wenn Sie selber die Offenbarung lesen, Sie können es an mehreren Stellen die gleichen Fragen stellen, gibt es ein Wort, das jetzt zum ersten Mal auftaucht in der Offenbarung? Hier zum Beispiel taucht jetzt häufiger das Wort Gericht auf. Ab jetzt sehen wir immer wieder das Wort Gericht. Auch verwandte Wörter wie Zorn Gottes oder die Ernte, Vers 15, wenn wir es zum Beispiel sehen. So, das ist jetzt das Hauptthema dieses und auch der folgenden Kapitel. Uns zur Ermutigung werden wir darüber informiert, der Gerichtstermin für den Antichristen steht bereits fest. Gemeinde, halt durch! Die Freude, die dich erwartet, ist der Leiden nicht wert, die du durchmachen musst. So, und jetzt Vers 1 bis 5. Diese Verse richten den Blick auf die Heiligen unmittelbar nach der Bedrängnis. Johannes sieht das Lamm und wieder mit den 144.000. Ich hatte gesagt, es gibt 2 Möglichkeiten, wie man die auslegen kann. Das eine ist, dass man es direkt auf Juden, auf das Volk Israel bezieht, also auf Juden, oder auf das Israel nach dem Geist, so hatten wir es verstanden. Dann wären also auch hier wieder die Vollzahl der Erwählten des Alten und des Neuen Bundes gemeint. So, Johannes sieht sie auf dem Berg Zion stehen. Psalm 2 war das Ankündigung. Da sagt Gott, ich aber habe meinen König, Jesus Christus, eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Die Offenbarung deutet diesen Ausdruck, Berg Zion, immer auf die irdische Herrschaft Christi, also auf das 1000-jährige Reich. Jetzt wird es Wirklichkeit. Das Schwere, also hier schon in dem Text, das Schwere ist vorbei. Diese Schar der 144 singt ein Freudenlied und hier kommt der Ausdruck neues Lied vor. In meinem ursprünglichen Manuskript war auch ein Abschnitt dazu drin. Wenn Sie den Eindruck haben, ich sage viel, dann sage ich Ihnen, Sie wissen gar nicht, wie viel ich nicht sage. Und das Schmerzhafte für mich in den letzten Tagen war, zu kürzen, zu kürzen, zu kürzen. Ich will ja nicht, dass Sie bis Mitternacht hier sitzen. Also, hier in diesem Abschnitt kommt der Vorvers 3. Ja? Sie sehen es, aber ich gehe da jetzt leider nicht weiter drauf ein. Frage, wer wird dazugehören? Wer wird dabei sein? Und da kriegen wir drei, oder eine Definition oder eine Beschreibung, die aus drei Teilen besteht. Erstens, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, sondern jungfräulich geblieben sind. In der Sprache der Offenbarung sind dies Menschen, die nicht der Verehrung des Antichristen verfallen, die Jesus also treu geblieben sind. Das ist die jungfräuliche Braut Jesu. Ja? Sie sind Jesus treu geblieben. Zweites Merkmal, sie folgen dem Lamm nach, auch wenn es schwer ist, wohin es führt. Und drittes Merkmal, in ihrem Munde wurde kein Falsch gefunden. Sie haben in der Gemeinde zum Beispiel keine Irrlehren über den Vater oder das Lamm verbreitet. Sie haben nicht die Lehren der Welt im Blick auf Schöpfungslehre oder Kreuzigungslehre, Versöhnungslehre nachgeredet. So, und jetzt sieht Johannes drei Engel auftreten. Einer nach dem anderen mit drei wichtigen Botschaften an die Menschen. Der erste will, oder die erste Botschaft will vor dem Gericht, was jetzt kommt, bewahren. Und er sagt, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Das ist fast durchgängiges Muster in der Bibel. Gott spricht immer zuerst eine Warnung aus, bevor er Gericht über den sündigen Menschen bringt. Es ist ganz wichtig, dass wir das hier an dieser Stelle auch hören und, wenn wir in Diskussionen sind, entsprechend auch weitergeben. Gott ist barmherzig und reagiert niemals übereilt oder ohne dem Sünder eine Chance zur Umkehr zu geben. Das macht er nicht. Konsequenzen hat die Sünde jedoch immer. Letztlich besteht der Lohn der Sünde im Tod. Ich bin ja im Moment, ein bisschen übertrieben, wenn ich so sage, ich spende mein halbes Leben auf dem Flughafen, aber relativ häufig bin ich da und manchmal höre ich durch den Lautsprecher, Final Call, letzter Aufruf. Wer darauf, da wird meistens auch ein Name genannt, ja, oder nicht immer, aber manchmal. Wer darauf jedenfalls nicht reagiert, der bleibt zurück. Ist nichts zu machen. Ist das hier der letzte Aufruf an die Menschheit? Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. So, die erste Botschaft will vor dem Gericht bewahren. Die zweite Botschaft verkündigt vollzogenes Gericht. Sie ist gefallen. Sie ist gefallen. Babylon, die große Stadt. Hier ist er bereits geflogen. Der Kieselstein, den Jesus auf das antichristliche Reich schleuderte. Wir hören darüber mehr und ganz ausführlich in Kapitel 17 und 18. Und deshalb will ich an dieser Stelle gar nicht dazu sagen. Wir kommen morgen dazu. Also, erster Engel bewahren vor dem Gericht, zweiter Engel vollzogenes Gericht, dritte Engel, dritte Botschaft, verkündigt den Menschen die Strafe des Gerichts. Die Strafe für diejenigen, die das Tier und sein Bild angebetet haben. Was jetzt kommt, ist die ausführlichste Beschreibung über die Hölle in der Offenbarung. Sie betonen besonders drei Dinge. Erstens, die Hölle ist ein Ort furchtbarer Qual. Er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel. Zweitens, die Qualen haben kein Ende. Der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und drittens, man kann nie irgendwann mal relaxen oder vergessen. Sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Das ist also eine unmissverständliche Warnung an die, die das Tier anbeten und sein und wer das und sein Bild anbeten und wer das Zeichen seines Namens annimmt. So, und jetzt ist hochinteressant. An dieser Stelle haben wir jetzt die zweite Seligpreisung der Offenbarung. Die erste hatten wir ganz am Anfang. Ja? Selig, wer dieses Wort liest und hört und tut. Und jetzt kommt die zweite Seligpreisung. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Dieser Vers wird oft genommen, zum Beispiel beim Todesfall, wenn man eine Karte schreibt oder so. Ich habe das auch schon oft gemacht. Ist sicherlich auch ein guter Vers dafür. Aber hier in diesem Zusammenhang sagt er vielleicht noch etwas anderes, als wir sonst immer so darunter verstehen. Mitten in der Bedrängnis der großen Trübsal, die Ermutigung für die, die ihr Zeugnis in den Märtyrertod führt. Ihr seid in Wahrheit glücklich zu preisen. Ein Tod aus Treue zu Jesus wiegt sehr schwer für ihn. Wir haben es ja schon gehört. Es bleibt nicht unbelohnt. So, und jetzt sieht Johannes eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn. Er hat eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Das ist ganz interessant. Wer ist denn hier jetzt der Menschensohn? Ist das Jesus? So wird er hier oft bezeichnet. Es gibt ein paar Dinge, die das wieder in Frage stellen. Also letztlich muss man das offen lassen. Was jetzt hier wichtig ist, nach der Ankündigung des Gerichts in diesen drei Botschaften beginnt es jetzt. Ja, der hat eine scharfe Sichel in der Hand. Und wir können leider so ein bisschen hier drüber fliegen. Dieses Gericht, was es beinhaltet, kann man nicht deutlicher beschreiben oder man kann nicht deutlicher darauf hinweisen, dass dieses Gericht ernst zu nehmen ist, als es hier in Vers 19 geschieht. Die Trauben werden in die große Kelter des Zornes Gottes geworfen. Also Bild fürs Gericht. Die große Kelter des Zornes Gottes. Und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde fast. Das sind 300 Kilometer. Die Menschen zeigen oft eine seltsam gespaltene Haltung. Solange Gott seinen Zorn nicht zeigt, sagen sie, ach, das ist überhaupt nicht ernst zu nehmen. Zeigt Gott seinen Zorn. Empören sie sich. Seht ihr, an einen solchen Gott kann man doch überhaupt nicht glauben, wenn der so grausam ist. Jetzt wird ja zuerst mal die Gemeinde über dieses Gericht informiert. Wie soll die Gemeinde über das Gericht denken? Das erfahren wir in Kapitel 15. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Orientierung, wo stehen wir? Wir stehen in der Zeit der siebten Posaune. Gestern hörten wir, wie sie geblasen wurde und wie damit das Signal zum Finale gegeben wurde. Ja? Die siebte Posaune ist das Signal zu dem Finale. Und jetzt erfahren wir, was denn diese siebte Posaune inhaltlich eigentlich enthält. Und wir erfahren dabei eben auch, wie wir als Gemeinde über die Gerichte Gottes denken sollen. So, Johannes sieht sieben Engel. Die hatten die letzten sieben Plagen. Denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Also, der Inhalt der siebten Posaune sind sieben Plagen. Das Wort Plage kann man auch mit Schlag übersetzen. Das sind sieben Schläge. Schläge Gottes. Ganz große Schläge. Und jetzt achten Sie mal wieder auf, oder jetzt achten Sie mal auf folgendes Wort. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Entschuldigung. Was ist jetzt das? Denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. So, das hören wir als Einleitung zu den nun folgenden schlimmsten Gerichten. Und jetzt sehen wir mal, wer redet so? Die den Sieg behalten hatten über das Tier, sangen: Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer singt hier? Das ist die am Thron versammelte Gemeinde. Nicht Gott sagt das, nicht die Engel. Die Gemeinde sagt das, nachdem der Herr die Bedrängniszeit beendet hat. Die Bibel kündigt uns an, dass wir so sprechen werden, wenn wir die ganze Wirklichkeit sehen. Jetzt meine Bitte, lasst uns hier nicht anders sprechen als dort. Lasst uns nicht das Gerede der im Blick auf Gott so gespaltenen Menschen nachplappern, als wenn Gottes Gerichte ungerecht sein könnten. Gott wird seit Jahrhunderten gelästert. Es ist gerecht, wenn er jetzt straft. Ist auch ganz interessant. Nun sieht Johannes, der Tempel im Gottes im Himmel wurde aufgetan. Aus dem Tempel treten sieben Engel heraus. Feierlich werden ihnen sieben goldene Schalen voll vom Zorn Gottes überreicht. Fällt Ihnen was auf? Diese Gerichte gehen nicht vom Thron Gottes aus, sondern vom Tempel. Gerade diese schlimmsten aller Gerichte kommen von einem reinen, heiligen Gott. Das will der Ausdruck Tempel unterstreichen. Auch die Kleidung der Engel, dieser sieben Engel unterstreicht das. Die sind angetan mit reinem, hellen Leim. So, und jetzt kommen wir zu unserem letzten Kapitel für heute, Kapitel 16. Johannes hört den Befehl: Gießt aus die sieben Schalen des Zornes Gottes. Und jetzt geht es sofort, Schlag auf Schlag. Und wieder sind die Gerichte buchstäblich zu verstehen, die Beschreibung, ja, die ist teilweise symbolisch. So, der Erste goss seine Schale aus auf die Erde. Und die Menschen sind sofort und direkt betroffen hier durch bösartige Geschwüre. Merken Sie noch was, wenn Sie das vergleichen mit den vorigen Gerichten? Bei den ersten sieben, den Siegelgerichten, da gab es eine Begrenzung auf 25%, Viertel. Bei den zweiten, den Posaunengerichten, da gab es immerhin noch eine Begrenzung auf ein Drittel. Was ist denn hier die Begrenzung? Hier gibt es keinen mehr. Hier gibt es keine mehr. Und diese Gerichte, das ist, denke ich mal, ganz tröstlich zu wissen und auch wichtig, gehen allein über die, die das Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Ja? So, das war die erste. Die zweite Schale verunreinigt das Meer und alle lebendigen Wesen im Meer starben. Alle. Jemand sagte mal, das hier ist Schöpfung rückwärts. Ja? Die Menschen haben den Schöpfer weder geehrt, noch ihm gedankt, und jetzt entzieht Gott ihnen die Lebensgrundlagen. Das ist wie Schöpfung rückwärts. Nach der dritten Schale, über die Wasserströme und Wasserquellen, hören wir einen Zwischenruf. Gerecht bist du, der du bist und der du warst, du Heiliger, dass du dieses Urteil gesprochen hast. Jetzt ist ein Engel, der das sagt. Zuerst hat es die Gemeinde gesagt und jetzt sagen auch die Engel und bestätigen. Das ist gerecht. Wieso ist es gerecht? Satan und sein menschliches Gefolge haben Unmengen an Blut der Heiligen und der Propheten vergossen. Die Gerichte stellen die Gerechtigkeit wieder her. Vierte Schale bewirkt, dass die Sonne die Menschen versenkt. Sonne ist ja oft ein Symbol für Gott. Gottes Gerichte werden immer glühender. Und die Menschen? Die Menschen lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben. Was haben wir gesagt? Die Menschen lästern Gott vor den Gerichten und sie lästern Gott nach den Gerichten. Sie denken nicht daran, die Gerichte durch Umkehr zu stoppen. Die Leute von Ninive, die waren intelligenter. Ja? So, und jetzt kommt der fünfte Engel. Können Sie sich noch daran erinnern? Wir haben gesagt, da gibt es ja diese drei Serien, ja, ist jetzt die dritte Serie dieser Gerichte, dieser sieben Gerichte. Fünf ist immer, fällt immer irgendwie aus dem Rahmen. Ja? Bei den Siegelgerichten waren es die Seelen am Altar. Bei den Posaunengerichten, das fünfte, das war, wie der Brunnen des Abgrunds aufgetan wurde. Ja? Der Satan bekommt den Schlüssel und darf den Brunnen des Abgrunds auftun, und dann kommt diese richtig dämonische Invasion heraus. Und jetzt ist interessant, nun das fünfte Schalengericht. Ach, das kann man doch mal richtig genießen jetzt. Und der fünfte Engel goss aus seine Schale auf den Thron des Tieres. Mitten rein ins satanische Machtzentrum, wie eine Bombe. Was passiert jetzt? Und sein Reich wurde verfinstert. Es beginnt zusammenzufallen. Es herrscht Chaos im Reich Satans. Ja, wenn es finster ist, dann sieht keiner mehr was. Verbunden, und das ist jetzt ja eigenartig, schrecklich auch, mit großen, wohl seelischen Schmerzen für die Menschen. Wieso das? Wissen Sie, mit anzusehen, wie dieses weltumspannende Reich Satans, das so unbesiegbar schien, mit anzusehen, wie das im Zentrum erschüttert wird, ist für seine Anhänger ein Stoß in die eigene Seele. Haben Sie das noch in Erinnerung? 1990 hörte man das etliche Male. Der Kommunismus brach zusammen. Viele Menschen haben sich daraufhin umgebracht. Vor 2 Jahren las ich plötzlich, hatten wir ja diese große Finanzkrise. Viele haben das nicht verkraftet und haben sich umgebracht. In New York, auch hier in Deutschland. So, und so ähnlich ist das hier vielleicht auch. Das ist ein ganz großer Schmerz für die Anhänger. Das hätten sie nie gedacht, dass das passieren würde. Und jetzt müssen sie es mit ansehen. Jetzt kommt die sechste Schale. Und der Kampf Satan gegen Gott gewinnt weitere Dramatik. Der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Strom Euphrat. Und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde den Königen vom Aufgang der Sonne. Der Euphrat war oder ist, steht hier, für ein Hindernis. Es war in den biblischen Zeiten, alttestamentlichen Zeiten, der Euphrat war das natürliche Hindernis für die Mächte östlich davon, nach Israel durchzumarschieren. Hier in der Offenbarung ist der Euphrat auch Symbol für ein Hindernis, nämlich für das Hindernis, die Völker zum letzten großen Kampf zu vereinigen, zu versammeln. Und jetzt steht hier, der Euphrat trocknet aus. Das heißt, dieses Hindernis wird jetzt beiseite geräumt. Und das heißt, das ermöglicht dieser satanischen Trias aus Drache, Tier und falschem Prophet, jetzt haben wir diesen Ausdruck, 3 unreine Geister rauszulassen. Die sollen durch ein Großaufgebot von Lüge, von Täuschung, von Zeichen unterstützt die Könige der ganzen Welt versammeln. Also die ganze Welt wird vereinigt zum Kampf gegen Gott. Und genau an dieser Stelle wird die Gemeinde gewarnt: Achtung! Der öffentliche Druck auf euch erreicht jetzt den Höhepunkt. Es ist fast nicht mehr zu ertragen. Aber gerade jetzt steht die Wiederkunft Jesu unmittelbar davor, bevor. Jetzt rechnet kaum noch einer damit, Und darum sagt Jesus, pass auf, Gemeinde, siehe, ich komme wie ein Dieb. Keiner erwartet mich, aber jetzt komme ich. Selig, der wacht. Selig, der jetzt nicht nachgibt. Der in seiner Treue zu Jesus nicht nachlässt und auf diese Weise seine Kleider bewahrt. Das ist übrigens die dritte Seligpreisung in der Offenbarung. Ich könnte erraten, wie viel es insgesamt gibt. Wir nehmen schon bei Kapitel 16, haben drei. Ich könnte mal überlegen. So, jetzt kommt der berühmte Versammlungsplatz der letzten Schlacht, Harmagedon. Wörtlich übersetzt, Berg von Megiddo. Auf einem Berg kann man keine Schlacht schlagen. Einige Ausleger verweisen deshalb, um sich irgendwie aus dieser Verlegenheit jetzt herauszubringen, auf die Ebene von Megiddo. Viele, die schon in Israel gewesen sind, die haben das vielleicht vor Augen, ja? Diese Ebene von Megiddo, die schon oft Schlachtfeld war. Soll ich sagen, Johannes sagt zwar Berg von Megiddo, aber wahrscheinlich hat er Ebene von Megiddo gemeint, meinen die Ausleger. Da Johannes dieses hebräische Wort Harmagedon für seine griechischen Leser nicht übersetzt, wie er es vorher zum Beispiel gemacht hat, ja, mit dem Namen für den Drachen, hat er ja, oder für diese ganze Heuschreckenschar, diese Dämonen, hat er ja übersetzt, Apollyon und so. Macht aber hier nicht. Und wenn er es nicht übersetzt, geht es ihm vielleicht gar nicht um einen geografischen Ort. Das hätte er bestimmt gesagt, er müsste ja wissen, welcher das jetzt ist. Ja, hat er ihm den griechischen Namen gegeben. Macht aber hier nicht. Und deshalb steht der Name wohl eher symbolisch für ein Ereignis. Also nicht für den Ort, sondern für ein Ereignis. Nämlich diese letzte große Schlacht. Wie dem auch sei, an dieser Stelle hier wird jetzt nur das Versammeln beschrieben. Nicht die Schlacht selber. Die kommt erst in Kapitel 19. Gucken wir mal. Hier kommt jetzt die siebte Schale. Das ist jetzt sind ganz, ganz dramatische Bilder, die Johannes wählt, um den Höhepunkt des Zornes Gottes zu zeigen. Blitze, Stimmen, Donner, großes Erdbeben, wie es noch nie gewesen ist. Und alle Inseln verschwanden und die Berge wurden nicht mehr gefunden. Und große Hagel wie Zentnergewichte, diese Plage ist sehr groß. Ich lasse das jetzt einfach offen. Was ist davon ganz wörtlich zu verstehen? Was ist davon vielleicht auch symbolische Redeweise? Wir haben gesehen, letztlich ist das nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist echt. Das ist wirklich echt. Hervorgehoben wird in diesem Abschnitt in der Mitte, in Vers 19, eine große Stadt. Und Babylon, der Großen, wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Wer ist Babylon? Was heißt es? Geh aus von ihr, mein Volk! Das hören wir jetzt morgen. Und die große Schlacht kommt morgen. Das ist eine meiner Lieblingsstellen. Morgen werden Sie erfahren, wieso. Ausgerechnet diese große Schlacht eine meiner Lieblingsstellen in der Offenbarung geworden ist. Und dann kommen wir morgen natürlich auch zu dem tausendjährigen Reich. Heute gibt es keinen neuen Satz, sondern eine Ergänzung zu dem zweiten Satz. Gottes Gerichte sind echt und gerecht. Ja? Gottes Gerichte sind echt und gerecht. Es werden trotzdem sechs Sätze am Ende sein. Amen. Ja.
Ich dachte, das ist ja schlimmer als in den schlimmsten Fortsetzungsgeschichten, wo es an der spannendsten Stelle abbricht und man fast gezwungen ist, den nächsten Tag wieder einzuschalten und dazuzukommen. Also sie sind nicht gezwungen, wiederzukommen, aber sie sind herzlich eingeladen, wiederzukommen, um zu gucken, was denn nun die wichtigste Bibelstelle im Neuen Testament von Pastor Buskis ist. Oder war das nur die in der Johannes-Offenbarung? Okay, also nur die wichtigste Stelle in der Johannes-Offenbarung. Wir sind gespannt, wie es morgen weitergeht, wollen jetzt gleich noch einmal singen, das Lied, das wir am Anfang schon mal ein bisschen gesungen haben. Und bei dem Lied wollen wir heute Abend wieder ein Opfer zusammenlegen. Wir bleiben bei der Kinderevangelisationsbewegung, aber ich habe Pastor Buskis gerade gefragt, wir wollen heute Abend ein anderes Projekt unterstützen, nämlich unsere Lilli Graf in Sadenbeck. Es bleibt also im großen Verband der KEB, aber wir gehen einmal nach Ostdeutschland und nicht in die Schweiz. Und wollen dann den Dienst, den Lilli Graf dort tut, an den Kindern vor allen Dingen in der Prägnitz, die tatsächlich von Jesus keine Ahnung haben und die an manchen Stellen, manchen Verführungen auch einfach rückhaltlos ausgeliefert sind. Wie gut, dass wir ihnen das gute Evangelium bringen können. Ganz konkret, herzlichen Dank für alle, die dabei mitmachen.
Nun, lasst uns dieses neue Lied sehen, so wie es gleich auf der Leinwand kommt, in den verschiedenen Miteinanderfolgen, so dieser beiden Teile, die wir eben schon
dann wollen wir zum Ende noch miteinander beten. Ich darf Sie bitten, dazu aufzustehen. Mitten in all diesen Herausforderungen, auf denen diese Welt zugeht und in denen wir zum Teil auch jetzt schon stecken, lieber Herr, sprichst du uns deinen Frieden zu. Dürfen wir wissen, dass da, wo wir deine Kinder sind, in dir geborgen bleiben, egal was kommt. Danke für diese Gewissheit. Herr, du gehst mit in das, was vor uns liegt in dieser Nacht. Du gehst mit in die Sorgen, die uns plagen. Du gehst mit in manche Schmerzen, in manche Angst, die mancher von uns hat. Danke, Herr, dass wir in dir geborgen bleiben, egal was kommt. Und so segne und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe du dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Ihnen allen eine gute Nacht. Kommen Sie gut nach Hause und bis morgen.
Ja, ich denke,